Stellt euch vor, was wäre, wenn unser Solardach nicht nur Strom produzieren könnte, sondern gleichzeitig auch noch die Wärme für unsere Wärmepumpe liefert? Ja, genau das versprechen sogenannte PVT-Module. Die sehen auf den ersten Blick aus wie ganz normale Solarmodule, aber während vorne Strom erzeugt wird, wird auf der Rückseite zusätzlich noch Wärme eingesammelt. Die spannende Frage ist also, kann vielleicht ein solches Dach tatsächlich das Außengerät einer Luftwärmepumpe oder sogar die Erdsonde ersetzen? Und wenn das funktioniert, warum sehen wir PVT dann nicht längst auf jedem zweiten Dach? Darüber sprechen wir heute mit Wilhelm Stein, Geschäftsführer der Firma Sunmax aus Ottendorf in der Nähe von Dresden, die genau solche PVT-Module herstellen. Hi Willi, schön, dass du da bist.
Na, hallo Robin.
Und jetzt nicht denken, hey, was sagt er hier, Willi, ich habe vorher freundlich gefragt, ob ich das darf, ja. Und ich habe auch freundlich gefragt, ob ich den lieben Feli, habe ich noch nie gesagt, den lieben Felix auch nett begrüßen darf. Selbstverständlich, Felix ist auch mit dabei bei Alles
moin,
mit Strom.
Moin,
Felix.
Grüße
ich
euch.
Ich bin Robin und wir legen gleich richtig los. Ein spannendes Thema und erst bedanken wir uns noch bei unserem heutigen Sponsor. Und statt auf die Politik zu warten, machen wir unsere Energiewende doch am besten selbst. Wir nehmen es selbst in die Hand, zum Beispiel mit den Lösungen von EcoFlow, unserem heutigen Podcast-Partner. Das ist einer der führenden Anbieter für umweltfreundliche Energielösungen. Und genau diesen Übergang zu intelligenter, sauberer und unabhängiger Energieversorgung bringen sie mit ihren Produkten voran. Ich benutze die schon eine ganze Weile und bin echt glücklich damit, weil sie zuverlässig sind und sehr einfach zu bedienen. Jetzt gibt es allerdings eine nagelneue Generation und da haben sie das Ganze nochmal auf ein richtig höheres Level gehoben. Ja? Zum Beispiel der Stream 5000, der jetzt rausgekommen ist, der hat 5000 Watt Solareingangsleistung und 5 Kilowattstunden Speicherkapazität, also wirklich genug für einen ganztägigen Energiebedarf. Und das Krasse ist, sie haben gleichzeitig das Gerät noch kompakter gemacht und es ist statt aus Plastik jetzt komplett aus Metall. Sieht viel höherwertiger aus und ich frage mich, wie machen die das? Wie kriegen die da mehr Leistung, mehr Kapazität rein und trotzdem wird es kompakter? Es ist verrückt. Auch die Ausgangsleistung ist ordentlich nach oben gegangen. 3000 Watt sind stark genug, um die meisten Haushaltsgeräte zu betreiben. Da muss man die direkt an die Steckdose des Gerätes anstecken. Und damit hebelt man ja im Prinzip auch so ein bisschen die 800 Watt Grenze von Balkonkraftwerken aus. Also sie haben noch viel mehr im Angebot. Checkt unbedingt den Link im Beschreibungstext. Die neue EcoFlow Stream Serie und gerade der Stream 5000 sind schon extrem beeindruckend. Vielen Dank an EcoFlow für die Unterstützung.
Ja, ich freue mich unglaublich, dass er hier ist. Ich habe schon mal ein Video gemacht vor einiger Zeit über das Thema PVT oder mehrere und das ging durch die Decke. Ich habe einen Reel gemacht mit euch, mit eurem Modul, wo auf der Vorderseite im Grunde Solarzellen sind, auf der Rückseite ist so eine Aluminiumblech kann man es nennen, so für den Laien. Ja, du wirst jetzt wahrscheinlich mir gleich an den Hals springen, Willi. Und da macht ihr sozusagen aus der Luft, hast du mir erklärt, zieht ihr die Wärme. Und ich habe das auf der Messe gesehen bei Wagner Solar, habe dich da gesehen, habe ein kleines Video drüber gemacht und das haben Hunderttausende sich angeguckt. Und ganz viele haben geschrieben, ihr müsst darüber mehr sprechen. Und ich glaube, es war eine unserer ersten Folgen hier beim Podcast Alles wird Strom, wo ich mit meinem begrenzten Wissen dieses Thema mal so ein Stück weit vorgestellt hatte, weil wir gerade dieses Video da gemacht hatten. Und jetzt freue ich mich sehr, dass er hier ist, Willi. Vielleicht kannst du mal, also nur für dich zum Verständnis, ist es mal ganz gut, wenn du es erklärst, wie für einen Elfjährigen, weil so fühlen Robin und ich uns und haben auch nicht so ein großes technisches Verständnis.
Also das liegt nur an uns, nicht an den Zuhörern und Zuschauern.
Genau.
Die haben
also
die kognitiven Fähigkeiten, das auch auf höherem Level zu verstehen, aber für uns vielleicht ein bisschen vereinfacht.
Ja, und die Ingenieure und Physiker unter euch, die uns zuhören, die werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil sie genau dasselbe öfter mal denken, wenn sie unseren Podcast hören. Und deswegen laden wir halt immer ganz viele wissende Gäste ein. Willi, was ist denn eigentlich PVT oder wofür steht denn PVT, wenn du das jetzt mal so für so einen Elfjährigen erklären müsstest wie mich?
Genau, also PVT steht für photovoltaisch-thermisches Modul, ist also ein Solarmodul, das nicht nur Strom erzeugt, sondern eben auch Wärme. Und der Hintergrund ist, und was eigentlich die wenigsten wissen, dass ein normales PV-Modul nur einen Wirkungsgrad von ungefähr 20 oder vielleicht auch 22-23% hat. Das heißt, der Großteil der Wärme, der eingestrahlten Energie, Solarenergie, der verpufft sozusagen wirkungslos an die Umgebung. Und wir machen diese Energie oder diese zusätzliche, diese Energie, die normalerweise ja, an die Umgebung wirkungslos abgegeben wird oder verpufft, die machen wir nutzbar und erzielen damit einen Wirkungsgrad von über 80%. Das heißt, 20% Strom und 60% Wärme.
Und die,
also das klingt ja erstmal genial, nur ganz kurz. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir gerade so ein Projekt, wo ich hier auf dem Haus auch alles umwandle in erneuerbare Solar, Wärmepumpe, Speicher. Und da war noch so eine Solarthermieanlage vorher drauf. Die muss ich jetzt sagen, die ist inzwischen weg, weil die war irgendwie 20 Jahre alt. Und da war das war schon ein bisschen kompliziert, weil da waren irgendwelche Rohre und dann sind da Flüssigkeiten durchgelaufen. Und die Anlage lief irgendwie gar nicht mehr richtig. Ich bin hier nur Mieter, weil irgendwie der Vermieter, das muss man wohl regelmäßig warten und so weiter und so fort. Und dann wurde mir jetzt von mehreren Seiten gesagt, so, nee, Solarthermie machst du mal runter und machst jetzt alles auf nur PV. Ist das, muss man sich das so vorstellen mit Solarthermie, dass es so ein Mix ist aus PV und Solarthermie? Und gibt es da auch diese Nachteile mit diesen Flüssigkeiten und der ein bisschen höheren Wartung? Oder wie siehst du das?
Ja, also es ist natürlich ähnlich, aber genau diese Nachteile gibt es nicht. Die Solarthermie, also der normale Flachkollektor, den du auf dem Hausdach hattest, ist jetzt aktuell eigentlich, wird nicht mehr viel eingesetzt, weil der eigentlich seine Berechtigung hat in Kombination mit Gasheizungen. Ja, also wieso hat man früher
ja, genau,
diesen Flachkollektor
so
genommen? Man hat gesagt, okay, eine Gasheizung habe ich sowieso und im Sommer, da kann ich sie dann aber ausschalten, da brauche ich plus warm Wasser und da reicht dann dieser Flachkollektor und der liefert mir direkt Wärme mit einem Temperaturniveau von 50, 60 Grad. Deswegen ist der auch gedämmt. So. Und das funktioniert auch sehr gut. Der funktioniert aber nicht als Quelle für eine moderne Wärmepumpe. Ja? Und wenn ich heute eine Heizung baue, da werde ich vermutlich eine Wärmepumpe einsetzen und eine Wärmepumpe braucht eine Quelle und genau das sind wir. Und diese Quelle, die sollte Temperaturen haben, die 25 bis 30 Grad nicht übersteigen. Und damit kann dann die Wärmepumpe das Temperaturniveau von der Quellseite 25, 30 Grad oder auch niedriger im Winter anheben auf die 50 Grad, die zum Beispiel fürs Warmwasser benötigt werden oder die 35, 40 Grad, die für die Fußbodenheizung benötigt werden.
So, aber ja, genau. Weil da sind wir nämlich beim Thema, woher kommt dann die Wärme? Weil die Leute haben in den Kommentaren bei mir in den Videos geschrieben, ja, das funktioniert dann ja alles nicht im Winter, weil nur wenn die Sonne drauf scheint, wird es ja warm, sagt man. Ne? Und dann hast du gesagt, nee, Felix, du kannst ja zweimal Wärme nutzen. Einmal die direkte Sonneneinstrahlung, so ist die Wärme, die sozusagen von der Sonne direkt drauf fällt. Das ist aber im Winter in der Regel nicht ganz so viel, aber es gibt ja noch die Wärme, die in der Luft ist.
So ist es.
Also
ganz
man
genau.
kann sozusagen über die Luftwärme, das ist ja wie bei einer Wärmepumpe auch im Grunde, wo draußen so ein großes Gerät steht, wo die Luft da durchdrückt oder durchsaugt, je nachdem, dass man sozusagen aus der Luft die Wärme zieht, weil euer System muss ja im Winter auch funktionieren. Woher kommt dann die Wärme?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wird dann auch häufig, ja, denkt man, okay, dann funktioniert das ja im Sommer wahrscheinlich wunderbar, aber im Winter eben nicht. Und das ist genau nicht der Fall. Also unsere Module sind ungedämmt. Das heißt, die sind hinten offen und dadurch können wir zwei Wärmequellen nutzen. Das eine ist die Sonneneinstrahlung direkt und das andere ist dann aber nachts. Da nutzen wir dann die Umgebungsluft als Wärmequelle, die sogenannte Energie. Sodass das Ganze auch, ich sage immer ganz gern, im Januar bei minus 5 Grad Außentemperatur oder auch bei minus 10 Grad Außentemperatur wunderbar funktioniert. Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt nehmen wir mal an, wir haben minus 5 Grad Außentemperatur. Minus 5 Grad sind eben immer noch Wärme. Ja, da ist immer noch Wärme drin. Das heißt, ich gehe in meine Wärmepumpe auf der Quellseite mit minus 5 Grad rein. Die Wärmepumpe nimmt 5 Kelvin raus als Beispiel und schickt mit minus 10 Grad wieder die Soleflüssigkeit zurück in mein PVT-Modul. Dort läuft es durch den Wärmetauscher und über die Umgebungsluft erwärmt sich dann die minus 10 Grad Sole auf minus 5, verlässt das Solarmodul oder das PVT-Modul mit minus 5 Grad und geht wieder in die Wärmepumpe. So. Und die Wärmepumpe hebt dann an, die Wärmepumpe erzeugt keine Wärme, geht nicht, sondern die macht nur quasi ein Lift oder eine Umwandlung von niedrigen Temperaturen auf hohe Temperaturen. Ne? Also die nimmt die 5 Kelvin und hebt damit an auf zum Beispiel 50 Grad auf der Gebäudeseite. Und damit habe ich dann wieder eine warme Wohnung oder ein warmes Haus.
Cool, okay. Cool. Aber das heißt also, vorne ist ein ganz normales Solarmodul und auf der Rückseite sind diese...
Ganz genau, da ist
die Lamellen.
Nee, das sind bei uns keine Lamellen. Das ist bei uns ein weitgehend ebener Wärmetauscher, der aus dem Automobilbereich kommt. Das ist das, was uns eben auch einzigartig macht. Wir sind die Ersten, die eine Thermomanagement-Technologie aus dem Automobilbereich genommen haben, weiterentwickelt haben und optimiert haben für die Anwendung und für den Einsatz im Solarbereich.
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sozusagen die Luft oder die Wärme aus der Luft zu entziehen. Entweder man packt hinter das Modul Lamellen noch dahinter, wo so Rohre durchgehen, sage ich mal. Dann wird das Modul aber extrem dick. Und das war ja das, was ihr gesagt habt, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen kein extra Gerüst haben, um so ein Modul da aufbringen zu können, weil das macht das Ganze ein bisschen komplizierter und auch
und teurer. Vor allem teurer.
Ja. Und ihr habt dann sozusagen, und das finde ich ja so spannend, ich habe ja jahrelang in der Batteriebranche gearbeitet, da gibt es diese großen Autobatterien von Audi, Mercedes, CATL und die werden gekühlt auf Zellebene. Das heißt, da ist so eine Riesenplatte drauf, unter dem Batteriemodul und da wird Flüssigkeit durchgeschickt, damit man die auf Zellebene kühlen kann, damit man die Packs auch enger zusammenpacken kann und damit man die in einem Auto vor allen Dingen, also in den Großspeichern konntest du die dann näher zusammenpacken, aber in den Autos konnten die dann einfach auf Zellebene gekühlt werden. Das heißt, die konnten ganz anderen Beanspruchungen standhalten, weil die halt immer im optimalen Temperaturbereich gefahren wurden. Das war super, super smart, weil es auch die Effizienz von diesen Speichern oder von den Akkus höher hält. Und auch bei den Großakkus war das natürlich total schlau, dieses System mitzunutzen. Und jetzt habt ihr sozusagen diese Kühlplatten, sage ich jetzt mal, oder diese Wärmetauschplatten von diesen großen Autobatterien genommen, optimiert wahrscheinlich auf so eine Modulgröße, dass das so perfekt in ein Modul reinpasst und dann hinten auf die Rückseite von diesem Modul drauf gemacht im Grunde. Und das ist sozusagen eure Tauschfläche für die Wärme oder die Fläche für Aufnahme der Wärme oder Tauschfläche für die Wärmepumpe, die normalerweise, wie Robin das ja schon gesagt hat, einfach bei ihm so vor der Haustür steht mit einer großen Fläche, wo die ganzen Rohre durchgehen, wo die Kühlflüssigkeit durchläuft. Das habt ihr sozusagen hinter das Modul gepackt.
Ganz genau so ist es. Also wir nutzten quasi eine Batteriekühlplatte, so heißt es tatsächlich, bei den Automobilleuten. Und man kann sich das so vorstellen, wenn ich so ein Elektroauto aufklappe, dann ist die ganze Bodenplatte heutzutage Batterie. Und die muss ich aktiv kühlen oder auch beheizen, damit die die entsprechenden Laufleistungen hat oder Lebensdauern von mehrere hunderttausend Kilometer. Ne, man kennt es, die ganz allerersten Batterien im E-Auto, da hat es dann immer geheißen, nach 20.000 Kilometer brauchst du eine neue Batterie. Das war genau das Problem. Damals gab es noch nicht dieses Thermomanagement, das es heute gibt. So, und wir bedienen uns sozusagen an diesem Baukasten von der Automobilindustrie. Und haben das natürlich weiterentwickelt und optimiert, zusammen mit unserem Technologiepartner. Das ist auch einer der Weltmarktführer für Batteriekühlplatten, ist die Firma Mahle aus Deutschland. Und haben in einem Team von bis zu einem Dutzend Ingenieuren dann immer weiter diese Anpassung gemacht, dieser Batteriekühlplatte oder dieses Wärmetauschers auf die Anwendung im Solarbereich. Ja, wir haben da also umfangreiche CFD-Simulationen gemacht, das nennt sich Computational Flow Dynamics, wo wir dann ganz genau geschaut haben, wie muss dieser Wärmetauscher vom Design her aufgebaut sein, wie müssen die Kanäle strukturiert sein, wie müssen die im Modul verlaufen, was müssen die für eine Geometrie haben, damit wir dann eben die optimale Performance für die Anwendung im Solarbereich haben. Und da haben wir optimiert auf im Wesentlichen zwei Parameter. Das eine ist natürlich Effizienz, das haben wir geschafft. Also wir haben einen zertifizierten Wirkungsgrad von über 80%. Es gibt kein anderes Modul aktuell, das da mitkommt. Und das zweite ist eben niedriger Druckabfall. Das spielt eine große Rolle, wenn man große Anlagen baut auf großen Hallendächern, weil niedriger Druckabfall heißt, dass ich sehr viele Module in einen hydraulischen Kreis legen kann und dadurch deutlich vor Rohrung und Montagearbeit spare. So, das haben wir getan. Und das eine ist natürlich das Design der Kühlplatte oder des Wärmetauschers. Das andere ist die Verbindungstechnik. Wir haben eine ganzflächige Verbindung, und das ist wichtig, zwischen Solarmodul oder PV-Zelle und unserem Wärmetauscher. Wir sitzen quasi direkt hinten auf der Solarzelle drauf. Wir haben auch keinen einfachen Klebeprozess mit dicken Kleberschichten. Wir haben auch keinen Luftspalt. Das ist ganz wichtig. Und dadurch haben wir eben auch die Frontseite vom Modul, wo ja die meiste Luft drüber strömt und die Sonneneinstrahlung ist, direkt angebunden an unseren Wärmetauscher. Und das macht dann eben diese extrem hohe Effizienz aus, die wir haben. Und dann haben wir natürlich ein Produkt, das eben komplett schon in Massenproduktion hergestellt wird in der Automobilindustrie. Das heißt niedrige Kosten und eben noch Automotive-Qualität und auch Performance. Das ist die Kombination, die wir haben. Und damit sind wir auf dem Markt.
Du hast ganz jetzt kurz einmal, damit ja. ich mir das praktisch vorstellen kann. Das heißt also, ich habe jetzt hier dann auf diesem Flachdach, das ich, in dem ich hier wohne, jetzt vor, um die 24, 26 Module da drauf zu packen. Ja, also da wird alles vollgepflastert, was geht. Jetzt könnte ich als Alternative dann sagen, nö, da mache ich jetzt nicht. Ich hatte jetzt geplant, so bifaziale Module da drauf zu machen, weil zum Glück diese neuen Bitumenplatten, die da oder Bahnen, die da jetzt gelegt wurden, die sind schön hell und reflektieren einigermaßen gut. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, dann setze ich jetzt auf PVT-Technik.
Ganz genau.
Würde ich dann jetzt statt diesen gesamten bifazialen Solarmodulen alles mit PVT machen? Ja. Oder würde ich da jetzt nur 4 oder 6 oder 8 Module PVT und der Rest Solarmodule machen? Oder wie würde das jetzt praktisch aussehen vom Mix?
Ja, also praktisch würde das so aussehen, dass man tatsächlich das ganze Dach voll machen kann. Mhm. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Wärme benötigt wird, wie groß deine Wärmepumpe ist. Okay. Machen wir mal einen praktischen Case. Du hast eine 8 kW Wärmepumpe. Mhm. Dann würden wir sagen, dann nimmst du 16 Module dazu. Das ist so eine grobe Faustregel. Man kann auch weniger Module nehmen. Man kann auch 12 oder 10 Module nehmen. Dann ist natürlich die Jahresarbeitszahl nicht ganz so hoch. Aber funktionieren tut es auch.
Also je größer die Fläche, desto besser ist die Effizienz.
Desto höher die Jahresarbeitszahl, das ist klar.
Ne? Die Jahresarbeitszahl hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast.
Ja.
Eine Kilowattstunde Strom rein sind 4 Kilowattstunden raus. Das ist dann ganz so die Jahresarbeitszahl, genau. Wenn das über das ganze Jahr diese 4 erreicht. Ne?
Ganz genau. Aber jetzt wenn wir das mal mit einem einfachen Case machen. Dann sagst du jetzt, ich will keine Luftwärmepumpe im Garten stehen haben und das wollen viele nicht, weil das hat halt auch Nachteile. Also ich brauche die Fläche, die Optik, dann ist eben die Geräuschthematik immer noch eine, das ist ganz klar. Und dann ist eben auch die Effizienz nicht die beste, also machst du PVT aufs Dach, machst 16 PVT von Sunmax aufs Dach. Die können genauso installiert werden wie die PV-Module. Wir haben also eine Standard-PV-Modulgröße, wir haben eine Standard-Rahmenhöhe mit 14 mm, kannst du alles Standard machen. Und dann hast du noch 8 Module übrig. Da kannst du dann PV ergänzen, aber viele sagen dann, ach, das lohnt sich gar nicht, da mache ich dann gleich das ganze Dach voll mit PVT.
Okay, und dann gehen aber nicht nur die, ich sage jetzt mal, Stromleitungen von den Solarmodulen runter, sondern es muss ja dann irgendwie auch noch 2 Leitungen geben, oder? Es muss ja ein Kreislauf sein.
So
ist das heißt, da läuft ja dann irgendeine Art von Flüssigkeit, dann muss ja auch noch gelegt werden.
Ganz genau. Also wir haben dann natürlich den Hydraulikkreis. Und was dann passiert ist, dass eben parallel zu deinen Stromleitungen ein Vorlauf- und Rücklaufrohr vom Dach runtergeht in die Wärmepumpe.
Oh.
Ja, das kann genau parallel liegen in irgendeinem Kabelschacht an der Wand. Da kann man auch irgendwelche Kamine dazu verwenden, je nachdem. Und so kommt man runter in den Heizungskeller, da steht die Wärmepumpe und da geht es rein. Und das ist also der Hydraulikkreis, ist ein geschlossener Kreis, das ist vollkommen richtig. Und da fließt eine sogenannte Soleflüssigkeit. Das ist nichts anderes wie ein Wasser-Glykol-Gemisch, wie man es auch im Auto hat, in der Scheibenwaschanlage. Im Wesentlichen ist es Wasser, aber weil es eben auch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt geben kann, ist da Glykol dazu gemischt, damit das Ganze eben nicht einfriert.
Und das versorgt dann praktisch meine Sohle-Wärmepumpe?
Ja, ganz genau.
Also die Sohle, dann brauche ich gar nicht so eine Außeneinheit und alles.
Also im Garten,
fällt dann alles weg.
Im Garten steht gar nichts. Der Garten gehört wieder dir. Geräusche null. Also diesen Vorteil. Und genau so ist es. Ich habe zwei Rohre, die in die Wärmepumpe reingehen. Wie gesagt, das ist die Quellseite. Wenn es jetzt nachts ist im Winter, geht es vielleicht mit 0 Grad rein und mit minus 5 wieder raus. Und auf der Sekundärseite, wie man sagt, also auf der Gebäudeseite, da macht dann die Wärmepumpe zwischen 35 und 50 Grad, je nachdem, was benötigt wird.
Oder auch höher. Das klingt ja eigentlich schon nach, sag ich mal, viele von den Kritiken ja auch irgendwie erstmal gelöst, weil ich muss schon sagen, also ich habe mit meinen Nachbarn schon mindestens jetzt 3 Gespräche geführt, mit denen ich ein gutes Verhältnis pflege und das gerne auch halten möchte über das Thema Wärmepumpe, weil tatsächlich die schon mal schlechte Erfahrungen hatten von anderen Nachbarn nebendran, aber da ist die Wärmepumpe wohl ziemlich laut und rattert rum. Und als ich dann gesagt habe, hey, liebe Nachbarn, ich mache jetzt auch Wärmepumpe, kam erstmal so, oh Gott, am besten so weit weg, wie es geht, von auch ihrem Schlafzimmer und so weiter. Also ich habe jetzt eine ausgesucht, die ist schön leise und ich habe das mit denen besprochen, habe jetzt auch eine Position, denke ich mal, da passt es einigermaßen, aber natürlich sind es Dinge, die man im besten Falle nicht hat, die einfach wegfallen und dann ist da keine Außeneinheit, keine Ahnung, fällt weg, hat man mehr Platz, die Geräuschkulisse ist gar nicht da und
so ist es.
Also das klingt erstmal ganz gut, aber wahrscheinlich wird es dann schon ein bisschen größeres Investment, gehe ich mal davon
aus. Gar nicht so, gar nicht so,
Okay.
Also da täuscht man sich. Wir haben natürlich schon den Vorteil, dass wir jetzt eben über die Massenproduktion aus dem Automobilbereich kommen, über unseren Wärmetauscher und auch selber bereits Massenproduktion betreiben bei der Herstellung hier von unseren PVT-Modulen. Also wir haben die weltweit größte PVT-Produktion im Betrieb hier bei uns in Ottendorf in der Nähe von Dresden und auch mit Abstand höchsten Automatisierungsgrad. Und deswegen ist es gar nicht so teuer, wie man denkt. Und wir sind typischerweise, wenn man jetzt im Heizungskeller ist, vielleicht 0-10% teurer, wie die Variante Luftwärmepumpe plus PV. Wenn man jetzt andere Einbaufälle hat, wie zum Beispiel Dachzentralen, sind wir sogar deutlich günstiger wie Luftwärmepumpe plus PV, weil ich mir dann viel Verrohrung spare vom Garten ins Dach. Das ist was, wo dann die meisten eigentlich sagen, das sind vielleicht ein paar tausend Euro mehr, vielleicht. Ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig vom Installateur. Da gibt es Handwerkerpreise, da gibt es natürlich große Unterschiede, das wissen wir alle, ne? Aber dafür habe ich null Stress mit den Nachbarn. Ich kann im Garten wieder mich überall hinlegen und in die Sonne legen, wo ich will.
Und wenn ich dich richtig...
Das sind schon große Vorteile. Also von daher ist das absolut überlegenswert.
Und wenn ich es richtig weiß, macht ihr das ja auch für riesige Dächer für Gewerbebetriebe teilweise, ne?
Also der Anwendungsbereich und unsere Marktsegmente, die starten beim Einfamilienhaus. Das kann auch ein Reihenhaus sein. Da macht man vielleicht 10 Module drauf und eine 6 kW Wärmepumpe. Funktioniert wunderbar. Also unsere Fachpartner installieren da ganze Reihenhaussiedlungen schon mit über 40 Reihenhäusern. Übrigens auch sehr günstig, natürlich, wenn ich Neubau bin. Da redet man also ab 30.000 Euro für die Kombi. Das ist dann schon sehr attraktiv, also Solewärmepumpe plus PVT. Dann gibt es natürlich auch noch Förderung, das darf man auch nicht vergessen. PVT wird gefördert wie die Wärmepumpe, also mit dem gleichen Satz, weil wir die Quelle der Wärmepumpe sind.
Wow.
Aber jetzt waren wir ja bei den Marktsegmenten. Das geht dann also weiter, Einfamilienhaus. Dann haben wir Industrie und Gewerbe, ist ein wichtiges Marktsegment von uns. Da können wir ganze Fabriken dekarbonisieren. Wir haben zum Beispiel eine Automobilfabrik in der Nähe von Stuttgart, komplett dekarbonisiert mit über 1000 Modulen von Sunmax, ist auch Deutschlands größte PV.
Wo, in Sindelfingen oder wo war das? Oder
in Fahingen-Enz. In Fahingen-Enz.
In Fahingen-Enz. Ja, das ist meine Gegend, weißt du, da komme ich her. Bin nach Stuttgarter.
So. Ja, dann sind wir ja fast beieinander. Ne? Ich komme ja auch aus der Nähe von Stuttgart, aus dem Schwarzwald.
Sehr schön. So. Sehr sympathisch. Ganz kurz, Felix, ich muss mal nur ganz kurz sagen, mir fällt gerade auf, wir haben hier ein hoch innovatives Unternehmen aus Deutschland mit eigener Fertigung hier, tolle Effizienz und sonst was alles. Also das klingt für mich danach, als ob die Bundesregierung mal bald ganz dringend dieses Segment zerstören müsste, damit es nach China abwandert. Oder das wäre doch jetzt im Muster sozusagen, wie die Energiewende in Deutschland in den letzten Jahrzehnten läuft, doch eigentlich der nächste Schritt. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Sie gibt sich ja gerade große Mühe. Ja, sie gibt sich gerade große Mühe. Also das klingt
richtig krass, ja.
Ja. Ja, aber die gibt sich gerade große Mühe, dass das alles ziemlich kaputt gemacht wird. Wir werden ja hier noch eine Folge machen zu dieser EEG-Novelle, was da jetzt alles kommt.
Wir leiden da natürlich auch.
Leistungsreduzierung, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich habe jetzt nochmal ein paar Fragen. Einmal, du hast gesagt, das läuft dann ja auch effizient. Jetzt hast du... Jetzt waren wir beim ISFH mal und dort weiß ich, dass eure Module auch getestet wurden. ISFH ist eines der führenden Solarforschungsinstitute in Deutschland. Da war Triple Solar, da war Consolar, da war aber auch Sunmax PVT auf den Dächern drauf, das weiß ich noch. Mhm. Und da haben die mir gesagt, pass mal auf, Felix, das ist deswegen so schlau, diese PVT-Module, weil du eine gewisse Kühlleistung hast der Zellen. Das heißt, die Solarmodule, die ganz normalen, die werden relativ warm und ihr transportiert einen Teil der Wärme weg. Das heißt, je kühler ein Modul, desto besser arbeitet das eigentlich. Das nennt sich dann auch der Wärmekoeffizient der Module. Der steigt ja mit der Kühlung der Zellen an und die haben mir gesagt, dass bei euch, beziehungsweise bei diesen PVT-Modulen, der Jahresertrag der PV, also der photovoltaischen Effekt, einfach höher ist als bei anderen Modulen. Das ist auch ein Vorteil, den viele nicht so ganz auf dem Schirm hatten, was sie mir in die Kommentare geschrieben haben. Weil die haben gesagt, naja, nee, wenn ich hier Wärme wegbringen muss, dann wird das Modul ja warm, sage ich jetzt mal, und dann ist das ja eigentlich schlecht für das Modul, wenn du jetzt den Kühlkreislauf umdrehen würdest zum Beispiel, ne, weil du im Sommer kühlen willst mit den Modulen. Aber über das ganze Jahr haben die mir gesagt, nee, da macht die Photovoltaik ein bisschen mehr. Ist das so?
Ganz genau so ist es. Also erstmal, ich wusste gar nicht, dass wir beim ISFH auch auf dem Dach sind, aber das wird sicher so sein, wenn du uns da gesehen hast. Wir sind auf dem ISE, also in Freiburg, beim Fraunhofer-Institut ISE auf dem Dach. Wir sind auch bei vielen anderen Instituten. Und aber zu deiner Frage, genau so ist es. Wir kühlen ja im Sommer. Also ich habe ja gerade gesagt, bei uns ist die typische Temperatur im Sommer 25 bis 30 Grad, also wärmer wird es nicht. Und das heißt natürlich, dass die Solarzelle effektiv gekühlt wird. Wir ziehen die Wärme quasi aus dem Solarmodul raus. Ein normales Solarmodul hat unter Volleinstrahlung eine Temperatur von 60, 70 Grad. Und dann haben wir den Temperaturkoeffizienten von der PV-Zelle, den hast du schon richtig angesprochen. Das heißt, je wärmer die Zelle wird, desto weniger Strom produziert sie oder weniger Energie liefert sie. Ne? So. Und wir kühlen quasi die Zelle runter über die Wärmepumpe. Und das hat den zusätzlichen Effekt, dass wir eben mehr Strom produzieren. Ja, also ich werde häufig gefragt dann von interessierten Kunden oder Installateuren, ja gut, dann habt ihr die Wärme hinten, aber wahrscheinlich habt ihr deswegen dann weniger Strom oder weniger elektrischen Ertrag vorne. Und da ist dann die Antwort, nee, im Gegenteil, wir haben sogar 5 bis 10% mehr Stromertrag, ja, plus zusätzlich die Wärme.
Aber das verstehen die meisten Leute nicht. Wenn ich mir die Kommentare angucke, dann haben die fast alle gesagt, nee, das ist Unsinn, nein, dann macht ihr ja das wärmer. Und das, die meisten haben das nicht verstanden, selbst wenn ich es im Video sage.
Ja. Also wir haben tatsächlich mit dem PVT-Modul, gerade mit unseren, quasi die perfekte Möglichkeit gefunden, um so ein PV-Modul zu betreiben. Ja, ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der PV-Branche. Vielleicht war so ein kurzer Exkurs und habe 1996 meine erste PV-Anlage installiert, zu Studienzeiten noch, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und wir haben immer überlegt in der Industrie, wie können wir diese thermischen Verluste, wie können wir die loswerden? Also es hat uns schon immer umgetrieben in der PV-Branche. Und jetzt haben wir eigentlich mit dem PVT-Modul von Sunmax die ideale Lösung gefunden, wie man so ein Modul quasi bei 25 Grad Celsius im Schnitt betreiben können. Ja, also ein typischer Arbeitspunkt ist, der wurde auch von Fraunhofer ISE vermessen unter Volleinstrahlung, dass ich mit 23 Grad ins Modul reingehe und mit 30 Grad raus. Dann habe ich im Schnitt 25 Grad. Und das sind genau die sogenannten STC-Bedingungen, Standard Test Conditions, unter denen ein PV-Modul in der Produktion zum Schluss gemessen wird. Ja, da ist eine künstliche Sonne, da gibt es dann einen Blitz drauf und da wird dann festgestellt, was das Modul für eine Leistung hat. Und diese STC-Bedingungen gibt es aber eigentlich quasi in der Anwendung nie, weil sobald ich Sonne drauf habe, habe ich eben nicht mehr 25 Grad. Ne? sondern 50 oder 60. Und genau. Wir haben es jetzt geschafft, mit unserem Modul tatsächlich diese 25 Grad dann eben auch im Betrieb zu realisieren. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Man muss aber ein bisschen einschränkend sagen, es hängt von der hydraulischen Einbindung ab. Ne? Hm. Wenn ich einen Saisonspeicher habe, wie bei großen Anlagen, da habe ich ja häufig, das Problem, im Sommer habe ich halt viel Sonneneinstrahlung, die ich natürlich gerne nutzen will, aber im Winter habe ich den hohen Wärmebedarf. Und insbesondere bei Großanlagen, wie zum Beispiel der Automobilfabrik, die wir gerade besprochen haben, da füge ich in das System noch einen Saisonspeicher ein. Und das kann zum Beispiel ein Erdsondenfeld sein. Ich kann also diese Niedertemperaturwärme, das ist ein weiterer Vorteil von Niedertemperatur, sehr effektiv über mehrere Monate in der Erde speichern, mit Verlusten von plus 10-15% und dann im Winter wieder rausziehen. Und wenn ich so einen Saisonspeicher habe, kann ich die PVT-Module wirklich komplett im Sommer durchlaufen lassen und habe diesen Kühleffekt von April bis September.
Da gibt es ein ganz tolles...
Um es noch kurz fertig zu machen, Felix, wenn ich jetzt monovalent bin, wie beim Einfamilienhaus, was wir gerade eben am Anfang besprochen haben, da kann es im Sommer schon mal sein, dass morgens um 11 oder um 12 der Warmwassertank dann voll ist mit 50 Grad, die Anlage in Stagnation geht und ich dann eben nicht mehr diesen Kühleffekt habe, sondern das Solarmodul, das PV-Modul, wie ein normales PV-Modul dann elektrisch funktioniert. Das heißt, ich habe morgens, vormittags ein bisschen mehr Strom produziert, aber nachmittags ist das Ganze dann nicht mehr so stark. Allerdings, und das ist auch nochmal wichtig, weil es auch oft dann als Argument kommt, auch in den Kommentaren von den Videos, es ist nicht wie in der Solarthermie, dass da dieses Glykol in die Verdampfung geht und dass wir da Temperaturen von über 150 Grad haben, dass ich da dann eben sehr komplexe und teure Dichtungen brauche, eine Kupferverrohrung und so weiter. Bei uns ist die Stagnationstemperatur 81 Grad, also wärmer wird es nicht. Und damit verdampft da nichts und ist es sehr schonend auch fürs Material und für die Module.
Weil das haben nämlich viele
die Kupferrohre von meiner Solarthermie haben sich noch meine Handwerker am Schluss gestritten. Das war.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was der Willi gerade sagt. Nämlich bei Solarthermie hast du diese Rohre, die werden heiß, die werden richtig heiß. Also da entstehen extrem hohe Drücke auch. Und das ist auch eigentlich das Problem dieser Systeme, dass die so nach so 18, 20, 25 Jahre, da sind die eigentlich durch. Also die haben dann sozusagen so viel thermische Drücke aushalten müssen, also kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm, dass die dann irgendwann nicht mehr klarkommen. Und da haben ganz viele in die Kommentare geschrieben, bei dem PVT ist das ja auch so und dann geht das doch auch kaputt, da ist ja ein Riesendruck dann dahinter. Mhm. Und dann habe ich gedacht, also natürlich muss da ein Druck da sein, damit die Flüssigkeit durchläuft. Aber der Druck ist halt nicht bei, weiß ich nicht, wie viel Bar, sondern, Willi, du wirst uns gleich sagen, wie viel Bar.
Wir betreiben bei 1-2 Bar. Das ist wie eine Heizung.
Ist ja nichts. Euer Fahrrad, also nur für euch, euer Fahrradreifen, wenn ihr den richtig aufpumpt, so ein Mountainbike-Fahrrad,
sollte mehr Bar haben.
So zweieinhalb bis drei Bar. Und ich glaube, so ein Feuerwehrwagen, LKW, hat 7,5 Bar, ne? Oder? 7,5 Bar hat ein Feuerwehrreifen, glaube ich, von einem Feuerwehrauto, von so einem großen.
Also beim Autoreifen sind es 3 Bar so typisch, ne?
Dann genau, ein Autoreifen hat ungefähr 3 Bar. Ne?
Ist bei uns alles nicht der Fall. Uns reichen 1-2 Bar, genauso wie eine Heizung im Inneren vom Gebäude. Und wie gesagt, es gibt keine Verdampfung. Also es entstehen dann nicht diese extrem hohen Drücke und wenn das Kältemittel sozusagen in die Dampfphase übergeht.
Also die Langlebigkeit, sage ich mal, da muss ich mir da nicht so große Gedanken drüber machen, ne? Weil wo kein großer Druck da ist, klar, da sind Temperaturunterschiede, aber das können die Solarmodule eigentlich ganz gut.
Die haben
außer,
kein Problem.
Ich meine, das sind Kristalle, ne? Also jetzt habe ich aber nochmal eine Frage, weil du hast das vorhin gesagt, im Winter funktioniert das ja auch total gut, weil du nimmst dann einfach die Umgebungsluft. Jetzt habe ich aber Schnee auf den Modulen. So, dann kommt da ja gar kein Strom mehr raus. Jetzt habe ich da aber ja einen Kühlkreislauf, der auch ein Wärmekreislauf sein Könnte ich dann mit eurem System nicht einfach ein bisschen Wärme durch das Modul schicken und dann rutscht der Schnee darunter? Ist das nicht eine geile Geschichte? Könnt ihr das nicht auch dann machen mit dem Modul?
Ja, also Felix, du bist sehr gut informiert. Genau so läuft's. Wir haben auch ein schönes Video bei uns auf der Homepage, wo wir zeigen, wie man Schnee abschmilzt.
wie cool ist das denn?
Ja, ja. Und das
wir haben ja nicht mehr so viel Schnee, aber ich sag mal ab und zu.
Es funktioniert wirklich wunderbar. Wir haben das ja alles getestet auch und unsere Kunden machen das ja schon fleißig. Man kann so sagen, 10 cm Schnee, das ist in einer Stunde abgetaut. Ja.
Mhm.
Und wenn es abrutscht, dann geht es sogar noch schneller. Wir haben einen Kunden, das ist wirklich interessant, der hat ein Riesenhotel im Allgäu. Das sind über 250 Betten und 3000 Quadratmeter Wellness und alles Mögliche auf 1200 Meter Höhe. Und der sagt, ich habe im Winter richtig Schnee, also da kann es nochmal einen Meter geben. Und der hat gesagt, ich will unbedingt diese Panels haben. Erstens natürlich, um das Gas loszuwerden. Und zweitens, weil da kann ich ja noch Schnee abschmelzen. Und dann habe ich endlich mal elektrischen Ertrag im Winter. Weil bisher ist bei dem quasi vom November bis April null Strom, weil die Module zu sind mit Schnee, ne? Und mit uns kann der, weil es gibt ja auch viele sonnige Tage, auch im Winter, ne, kann der nochmal richtig dann auch im Winter aus seinen Modulen Strom ausholen.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, also ich habe ja hier ein großes Haus. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du jetzt gesagt, pro KW, pro KW braucht man ungefähr 2 Module. Das heißt, ja, wenn du jetzt 8 Module hast, brauchst du mindestens 16 Module, man kann ein bisschen mehr nehmen, läuft so ein bisschen effizienter, aber wenn ich jetzt ein riesen Dach habe, könnte ich auch sagen, komm, dann mache ich die eine Seite, mache ich jetzt, sage ich mal, mit PVT, da habe ich dann 30 Module liegen und die andere Seite mache ich dann normale Solar, weil die 30 Module, das reicht dicker aus und die andere mache ich dann normalen Solarertrag und das ist dann sozusagen, die Module sind dann ein bisschen günstiger, weil sie diese Platte da nicht hinter haben, aber das würde auch gehen und dann könnte ich theoretisch auch die PVT-Module, sage ich mal, jetzt ganz böse gesprochen, ist natürlich ein bisschen, aber die könnten sogar auf einer Nordseite ja ihre Sachen machen, weil sie auch die Umgebungsluft nutzen.
Richtig.
Also das könnte sogar auf einer Nordseite liegen, ich könnte das dann trotzdem benutzen. Und es würde ja trotzdem Stromertrag bringen, weil 50% oder 60% kommt von der Nordseite ja trotzdem, die Module sind ja mittlerweile so gut.
Ganz genau so ist es. Ne? Also wir sind jetzt nicht so abhängig von der Orientierung wie ein normales oder ein reines PV-Modul. Was die thermische Seite angeht, würde sogar eine Nordseite gehen. Klar, eine Südseite ist besser, aber funktionieren tut es auch.
Mhm.
Und was nochmal die Auslegung angeht, also ja, wir sagen pro KW Wärmepumpenleistung, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, was heißt KW Wärmepumpenleistung. Wir referenzieren immer auf B0W35. Ne, also 0 Grad Eingangstemperatur oder Außentemperatur, 35 Grad Gebäudetemperatur. Und das ist so der typische Wert, wenn man von einer 10 kW Wärmepumpe redet, dann meint man immer die B0W35.
Also, so. Aber das heißt, diese 35 sind sozusagen die Temperatur, die aus der Wärmepumpe ins Haus reingeht.
Ins Haus reingeht, richtig.
Ah, okay. Man nennt dann das sogenannte Vorlauftemperatur, ne?
Das ist
oder?
Die Vorlauftemperatur.
Habe ich doch gelernt. Aber
ganz
35
genau.
Ist natürlich nicht so hoch, okay, aber das ist bei einer Fußbodenheizung doch durchaus.
Nee, man kann ja auch 50 machen, dann ist
genau.
Klar, dann geht die Jahresarbeitszahl natürlich.
Dann braucht man,
oder auch
dann braucht man aber auch ein paar
runter.
Mehr Module.
Aber man muss ja irgendeinen Referenzpunkt haben, um auch die Wärmepumpen miteinander zu vergleichen. Also wir nehmen den B0W35 und dann sagen wir so, machst du 2 Module pro KW. Da bist du auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Wir haben aber auch, du kannst auch weniger dimensionieren. Wir haben Anlagen im Feld, da haben wir eine 6 KW Wärmepumpe mit 9 Modulen. Also da haben wir bloß 3 Module pro KW oder 1,5 Module pro KW. Und haben eine fantastische Jahresarbeitszahl von über 4,5 im letzten Winter erzielt. Und da muss man wieder aufpassen. Jahresarbeitszahl und COP ist nicht das Gleiche. Gerade die Luftwärmepumpenleute reden gerne über COP. Jahresarbeitszahl ist wirklich, was insgesamt über alle Betriebszustände in einem Jahr an Effizienz erzeugt wird oder was die Effizienz abbildet von der, von dem System. Und nicht ein einzelner Punkt, also ein COP, das ist ein einzelner Labormesswert, der eben in der Realität vielleicht ein paar Mal dann vorkommt übers Jahr, Aber was wichtig ist, wie das Ganze dann wirklich in der Realität funktioniert. Und da haben wir hervorragende Messdaten für monovalente Anlagen. Wir sind die einzige Quelle mit über 4,5 Jahresarbeitszahl, wo eigentlich bisher jeder Wärmepumpenexperte und auch Luftwärmepumpenexperte gesagt hat, da sind wir deutlich besser wie eine Luft.
Jetzt muss ich mal noch ein bisschen Werbung machen. Also der Willi erzählt ja hier jetzt ganz viel über PVT und du hast jetzt auch gesagt, ihr habt ganz viele Anlagen schon gebaut und ich habe zu dir schon gesagt, ich finde es so spannend, wir müssen da eigentlich hinfahren und da irgendwo ein Video produzieren. Ne? Wir haben es schon mal gemacht, aber da war das ganz frisch installiert. Da konnten wir uns noch nicht, sage ich mal, die Jahresdaten angucken. Aber der Willi, du sagst, das kriegen wir mal hin, dass ich mal irgendwo hinfahre und dass wir uns das mal angucken können, oder?
Ja, klar.
Okay, und für die Leute, die das interessiert, du hast vorhin von dieser Betonkernaktivierung oder großen Speicherung von Wärme aus dem Sommer in den Winter gesprochen.
Ja, Erdsonden, nicht
genau, da gibt es ein ganz tolles Video von Erneuerbare TV, da hat tatsächlich so eine Fabrikhalle so einen Betonkern aktiviert und dann haben die sozusagen im Sommer so viel Überschussstrom produziert oder so viel Überschussstrom und produziert, dass sie diesen ganzen Betonkern erwärmt haben und über den Winter haben sie sich dann damit sozusagen die Wärme zurückgeholt und haben im Grunde fast kostenneutral geheizt, sag ich mal, weil sie im Sommer das Ganze da reingeschickt haben. Natürlich war der Invest sehr hoch. Und für euch Leute, die es interessiert, wir haben nochmal ein Thema Wärmepumpe. Der Wärmepumpenturm aus Bremen, eine riesen Wärmepumpe im Megawattbereich oder im Großwärmepumpenbereich, sage ich jetzt mal so, von klein bis sehr, sehr groß, die ganze Quartiere bauen können und die in einem Turm stehen, den man aber so als Turm nicht erkennt. Da werden wir eine Folge zu aufnehmen und zu der EEG-Novelle. Da werden wir uns mit dem Bundesverband Solarwirtschaft unterhalten, was diese EEG-Novelle jetzt für die Verbraucher bringt und ob sich eine PV-Anlage überhaupt noch lohnt und was so die Haken und Ösen sind, die sich Frau Reiche da jetzt ausgedacht hat. Da werden wir auch noch eine Folge zu aufnehmen. Deswegen gerne jetzt mal ein Abo dalassen und schreibt uns auch jetzt mal bitte in die Kommentare, was ihr von dieser PVT-Technik haltet und ob das was für euch wäre. Weil jetzt haben wir den Willi gehört und eigentlich haben wir nur Positives gehört. Das heißt, das ist ja die eierlegende Wollmilchsau, wie Robin jetzt hier sagen würde.
Ich hätte noch eine letzte Frage, bevor du die Abmoderation machst.
Ich habe auch noch eine Frage.
Ja.
Aber ob das überhaupt was für euch wäre, weil viele überlegen ja gerade, was zu machen und ich habe ja hier ein Reihenhaus bei mir und ich habe nicht so viel Platz im Vorgarten und im Rückgarten halt auch nicht. Das gibt es in ganz vielen Häusern, dass die nicht so viel Platz haben. Und jetzt kann man natürlich überlegen, ob man die wenige Fläche, die man hat auf dem Dach, nicht einfach damit nutzt, um sich dann diese Außeneinheit von der Wärmepumpe zu sparen oder halt nicht. Oder ob man sagt, naja, nee, mache ich nicht. Schreibt uns das mal bitte in die Kommentare, weil das würde mich sehr interessieren, ob das was ist. Und Willi, vielleicht eine letzte Frage von mir jetzt, weil das hast du vorhin gesagt, mit minus 5 Grad, dann gehst du, es ist Winter, es ist wirklich mal ein kalter Tag, du musst dann da jetzt, sag ich mal, mit minus 10 Grad reingehen, dann ist das ja kälter als die Luft. Das heißt dann, wenn die Luft ein bisschen Feuchtigkeit hat, gut, bei minus 5 Grad ist wenig Feuchtigkeit, aber wenn das so um den Nullpunkt hat, dann kann das ja auch vereisen. Ich sag mal, dass sich da so eine Eisschicht bildet. Eis leitet aber auch gut die Wärme, also ein bisschen Eis, habe ich gelernt, ist auch gar nicht so schlimm. Also
ist es, richtig.
Eis ist eigentlich gar nicht so, ja, dass dann die Anlage gar nicht mehr funktioniert.
Ja.
Aber viele haben dann geschrieben, ja, dann vereist das ja und dann funktioniert das alles nicht mehr. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen und dann kommt Robin mit seiner letzten Frage.
Ja, also sehr gerne. Ist richtig, Eis leitet sehr gut thermisch, deswegen funktioniert auch ein Eisspeicher so gut.
Mhm.
Bei unserem Modul ist es so, dass ich da eine dünne Raureifschicht oder ganz dünne Eisschicht bilde, die ist ein paar Zehntel Millimeter dick. Und dicker wird die aber im Normalfall gar nicht, weil wir eben diese flache Struktur haben und nicht irgendwelche tiefe Strukturen, die dann überfrieren können. Also bei uns kann sich da nicht ein kompletter Eispanzer oder sowas Ähnliches bilden. Mhm. Und deswegen ist bei uns dieses Vereisungsthema eigentlich kein wirkliches Problem. Dazu kommt, dass wir sehr schnell auch wieder auftauen, als sobald am nächsten Tag dann auch wieder die Sonne drauf scheint, können wir Betriebszustände haben bei minus 5 Grad Außentemperatur mit 20 Grad im Sohlekreis. Das heißt, es taut alles sofort wieder ab. Es liegt eben daran, dass wir diese direkte Verbindung haben zwischen Wärmetauscher und Solarmodul. Ja, also sobald Sonne drauf geht, taut die ganze Anlage sofort wieder ab.
Cool. Und ja, könnte okay. ich, was, sorry, Robin, könnte ich denn, sage ich mal, wenn ich jetzt so eine extra Fläche habe mit einer Terrassenüberdachung oder einem großen Carport, könnte ich da auch diese Module einfach hinstellen und das sozusagen nutzen und müsste gar nicht jetzt in den vierten, fünften Stock da oben hochkraxeln, sondern könnte das dann da auch installieren, so als Unterstützung?
Es ist ganz einfach, überall, wo du PV-Module drauf machen kannst, kannst du auch Sunmax PVT drauf machen. Ja, also okay. Designprinzip bei uns, das unterscheidet uns auch von den Wettbewerbern, ist keep it simple. Wir sind das PVT-Modul mit der PV-Montagetechnik. Wir haben einen Kunden, vielleicht so als nette Anekdote, der betreibt über ein Dutzend Reha-Zentren in Ostdeutschland. Also es sind alles große Gebäude, da sind unten dann Schwimmbäder drin und so weiter. Der hat mich angerufen vor einem Jahr oder ein bisschen länger, hat gesagt, ja, er will unsere PVT-Module haben. Er hat aber die Dächer schon mit PV voll, weil das war das Erste, was er gemacht hat, als er sozusagen den Betrieb übernommen hat. Da habe ich zu ihm gesagt, naja gut, dann ist es aber vorbei, weil dann sind die Dächer schon weg. Da hat er gesagt, nee, die PV-Module kommen runter und ihre PVT-Module kommen da drauf. Die PV mache ich auf irgendeinem Parkplatz, wo ich noch Platz habe. Und genauso haben wir es gemacht. Wir haben jetzt, glaube ich, fast alle 12 Reha-Zentren oder noch mehr quasi ein Retrofit gemacht. Das ganze Montagesystem ist drauf geblieben. Wir haben da unsere Module drauf gemacht. Wärmepumpe im Keller, Blockheizkraftwerk ist rausgeflogen und funktioniert wunderbar. Vielleicht mal einen Kommentar oder eine Bemerkung, weil das ja auch gefragt wird, Installateure, wer kann es denn installieren? Das ist eben häufig wirklich ein Engpass. Und wir haben mittlerweile über 100 Installateure in Deutschland, Österreich, Schweiz, das kann man sich auch auf unserer Homepage anschauen, verteilt, die unsere Module dann installieren. Wir selber installieren ja nicht. Aber jeder, der mit dem Gedanken spielt, sich PVT aufs Dach zu machen, kann sich da einen Installateur in seiner Nähe suchen. Häufig gibt es sogar 2, 3 und kann sich da dann an den Wänden ein Angebot machen lassen.
Cool.
Ja, super. Ja. Also ich merke jetzt, also Felix ist ja total begeistert. Er hat schon viele Nachfragen und hört gar nicht mehr auf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Felix, du liebäugelst damit vielleicht, PVT bei dir zu installieren. Ich merke das schon. Und jetzt erzählst du, Willi, wir haben da hier Reha-Kliniken, wir haben da hier Hotels und sonst was alles auf eurer Webseite, sehe ich alle möglichen Referenzen. Ich kann das an der Stelle nur mal empfehlen, dass man da auf jeden Fall mal drauf geht, um sich zumindest mal diese ganzen Referenzen und Sachen anzuschauen, damit man mal sieht, wie das in echter nochmal aussieht. Das ist wirklich sehr interessant. Jetzt kennen alle die Wärmepumpe, alle kennen PV. Wieso kennen PVT, kennt ja, also ich sag's jetzt mal ein bisschen zugespitzt, kennt ja fast keiner. Was ist da los? Das scheint ja eine interessante, tolle Technik zu sein. Ihr habt schon viele Kunden und so weiter und so fort, aber wenn man so, ich glaube jetzt mal, das kann man schon so sagen, in der Öffentlichkeit ist PVT eigentlich kein Thema.
Ja, deswegen machen wir ja diesen Podcast unter anderem. Es ist vollkommen richtig. Also da hapert es eben an der Bekanntheit von dem ganzen Thema und sowas dauert dann eben seine Zeit, bis das dann tatsächlich auch in der Breite bekannt ist. Und da arbeiten wir natürlich dran, aber trotzdem lässt sich sowas nicht von heute auf morgen ändern. Wir sind natürlich auch ein junges Unternehmen und es pflanzt sich aber mittlerweile schon im Markt fort, diese Erkenntnis und auch unter den Heizungsbauern, dass es da was Neues gibt, das eben viele Probleme löst, die die Luftwärmepumpe mit sich bringt. Und man sieht es ja auch daran, dass wir eben schon ein ganz ordentliches Systempartnernetz im Hintergrund haben. Aber es ist vollkommen richtig, wir brauchen noch deutlich mehr. Und wir brauchen natürlich auch die Wärmepumpenhersteller an unserer Seite, die das Thema eben auch promoten. Ja, und da machen wir jetzt eben auch durchaus Fortschritte, auch mit den großen Wärmepumpenherstellern, die mittlerweile alle dieses Thema PVT als neue Quelle für die Solewärmepumpe auf dem Schirm haben. Und das sind natürlich dann Multiplikatoren, die dann das Thema wirklich in die Breite bringen können. Da sind wir gerade dabei und da hoffe ich, dass wir dann deutlich besser werden, was das Thema Bekanntheit angeht.
Ja, super. Okay. Also wir haben ja hier immer wieder Sponsoren auch. Fissmann ist ja einer der Sponsoren sozusagen. Da können wir natürlich dann auch unterstützen. Bei mir auf dem Kanal haben wir auch mit Stiebel Eltron einen großen deutschen Kanalpartner. Also das wäre sozusagen eigentlich für die ja eine Goldgrube, weil dann könnten sie überall ihre Wärmepumpen mit anbieten, weil eure Systeme, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, laufen ja im Prinzip mit all den Sole-Wärmepumpen, die es da draußen gibt.
Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, Felix. Wir sind komplett systemoffen. Ja? Also da gibt es jetzt keine grundsätzlichen Einschränkungen, was jetzt den Wärmepumpenhersteller angeht. Ja. Mhm. Das heißt, man kann grundsätzlich fast jede Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe mit uns kombinieren. Wenn man jetzt monovalent macht, im Einfamilienhausbereich gibt es eben einen Punkt, auf den man achten muss. Die Standard-Sole-Maschine, die für die Erdsonde sozusagen ursprünglich konzipiert war, muss natürlich mit negativen Temperaturen nicht umgehen, weil in der Erde ist 0 Grad eigentlich das Niedrigste, was es gibt. Deswegen sind die bei minus 5 Wärmequellen Eintritt. Bei uns kann es natürlich quasi in dem Betriebspunkt, im Nachtbetrieb und im Winter, durchaus auch mal kälter werden, minus 10, minus 15, das haben wir besprochen. Deswegen schauen wir, dass wir da eben, wir wollen nicht, dass das gleich der Heizstab angeht, deswegen schauen wir, dass da eben dann minus 15 Grad beispielsweise oder niedriger beim Wärmequelleneintritt möglich ist. Und da sind wir jetzt eben dabei. Da gibt es viele Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, die das auch ermöglichen. Aber gerade die Großen, die du gerade genannt hast, mit denen sind wir alle im Kontakt. Und die sind da auch dabei, ihre Wärmepumpe entsprechend anzupassen.
Ja, cool. Cool. Wow.
Also liebe Leute, eine Solaranlage, die sich selbst abtaut, ja, den Schnee wegräumt, die Nachteile der Solarthermie nicht hat, die Effizienz in die Höhen treibt auf 80% und wer weiß, was da in Zukunft noch drin ist, aber da sind wir ja schon fast auseffizientiert. Das Wort habe ich jetzt einfach mal so erfunden. Also hier wirklich sehr dienlich für die Wärmepumpe, keine Außeneinheit. Also das klingt ja alles nicht wartungsintensiv, wenn ich das verstanden habe, auch jetzt preislich nicht jetzt irgendwie so, dass wir da ans 3- und 4- und 5-fache denken, sondern das muss man natürlich dann individuell nochmal rausfinden, auch laut Willi da attraktiv. Also das klingt alles, als ob wir hier auf der Spur sind nach einer hochneuen, innovativen Energiewendetechnik aus Deutschland und wir müssen hier unseren Unternehmen, wie zum Beispiel hier auch Sunmax von Willi, gerne auch anderen, die in dem Bereich tätig sind, da wirklich mal ein bisschen Unterstützung geben und das Ganze weiterverbreiten. Und ich kann definitiv sicher sagen, wir werden das Thema weiterverfolgen. Und Willi, wir bleiben weiter in Kontakt. Und wenn da nur irgendetwas passiert oder neue Dinge, die ihr uns erzählen müsst, dann bitte meld dich auch gerne. Und dann machen wir weitere Folgen und werden das Thema weiter begleiten. Und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, weil das wäre ja, da hängt er ja voll hinterher. Ja, ihr wollt doch hier diejenigen sein, die top informiert sind und immer wissen, was hier gerade passiert in der Energiewende in Deutschland, dann abonniert den Kanal. Und jetzt mein persönlicher Tipp, das ist komplett kostenlos. Also ein geschenkter Gaul, schaust nicht ins Maul oder wie sagt man so schön, ne? Im Schwabeländle, da schließt sich der Kreis wieder. Also ich fand das wirklich sehr erhellend, also auch falls ihr Willi jetzt nicht gesehen habt, also super sympathisch, immer wieder am Lächeln, also der Mann hat wirklich Energie und Power dahinter, also ich habe da ein sehr gutes Gefühl und wer weiß, wann Felix von seinem PVT-Modulen berichtet, ja, da bin ich mal gespannt, wann das vielleicht passieren könnte. Verfolgt es einfach weiter, dann verpasst ihr es nicht. Vielen Dank, lieber Willi. Danke für deine Zeit und weiterhin ganz viel Erfolg, ja. Und ihr teilt das alles wie wild, ja, so damit auch Willi und sein Unternehmen da weiter vorangehen. Übrigens, da haben wir kein Geld dafür bekommen und gar nichts. Das muss man ja auch immer dazu sagen, ja. Wir haben unseren Sponsor hier in der heutigen Folge, den haben wir am Anfang genannt. Der hat uns unterstützt finanziell, das kann man ja klar so sagen. Aber Willi wollen wir einfach unterstützen, Felix und ich, um das Thema voranzubringen, um solche großartigen Unternehmen aus Deutschland hier Sichtbarkeit zu geben. Und ihr könnt dabei helfen und das Ganze teilen. Danke, Willi. Danke, Felix.
Danke, Robin. Ja,
ich würde sagen, Verbrennen ist vorbei. Und die Folge heute leider auch. Bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao und tschüss.